Diese Folge wird unterstützt von Hello Agile. Hello Agile ermöglicht Freelancern und Organisationen den ersten Schritt in Richtung New Work. Dafür bieten sie Produkte und Coachings rund um das Thema Agilität an. Im Portfolio sind unter anderem Workshops zum Scrum Master, zum Product Owner und zum Lego Serious Play Facilitator. So gibt es zum Beispiel einen Kombi-Workshop, in dem du an 3 Tagen zum Scrum Master und zum Product Owner ausgebildet wirst. In diesem Workshop setzt du dich intensiv mit den Bestandteilen von Scrum auseinander und wirst dabei von 2 Trainern begleitet. Danach wirst du dann online geprüft und erhältst die weltweit anerkannten Zertifikate von Scrum.org. Auch nach der Ausbildung wirst du weiterhin von Hello Agile unterstützt. So treffen sich Trainer und Teilnehmer 2 Wochen nach der Ausbildung nochmal zu einer gemeinsamen Videokonferenz, wo du wertvolle Tipps zur praktischen Umsetzung von Scrum erfährst. Alle Infos zu diesem und weiteren Workshops erhältst du auf helloagile.de/freelancer. Der Link ist ganz oben in den Shownotes. Und das zu Hello Agile, jetzt geht's los mit der Folge.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 93 des Freelancer-Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema Selbstfürsorge im Freelancer-Alltag. Und dafür ist Jasmin Metner bei uns. Moin Jasmin.
Hi.
Hi. Jasmin, magst du dich einmal vorstellen und sagen, was du so machst?
Ja, gerne. Ich bin Jasmin Metner, bin Wirtschaftspsychologin und Tanzpädagogin von Beruf. Und was ich mache ist, ich habe mich darauf spezialisiert, Kurse oder auch Seminare zum Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge, Resilienz, Achtsamkeit, Dankbarkeit und so weiter zu geben. Das sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen. Und da ich halt eben auch Tanzpädagogin bin, habe ich mich auch darauf spezialisiert, dass ich Retreats für Frauen organisiere, wo es dann ganz stark darum geht, dass man Emotionen ja auch leben darf und das in Form des Tanzes auch ausleben kann. Das ist so mein Portfolio sozusagen, genau.
Ist so ein Thema, was du kennst dich besser aus, aber so in der Wahrnehmung von mir erst seit ein paar Jahren sehr mainstreamig geworden ist. Also, dass dieses Thema Achtsamkeit und so, Meditation ja auch immer mehr so Selbstfürsorge, ist das, was du auch wahrnimmst oder ist das einfach, bin ich da einfach ignorant gewesen bis jetzt?
Ja, nee, das nehme ich schon auch durchaus wahr. Also ich meine, gut, ich bewege mich auch in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene und ich habe ja BWL Schwerpunkt Personalentwicklung damals studiert, dann auch Wirtschaftspsychologie und für mich ist das Thema schon auch immer eins für mich selbst gewesen, ne? Weil ich auch gemerkt habe, ich bin 6 Jahre in der Wirtschaft gewesen und habe da auch selbst keine Fürsorge für mich betrieben und habe einfach gemerkt, seit ich in der Selbstständigkeit bin und auch vorher schon, ist dieses Bewusstsein immer mehr in mir gewachsen, wo ich dachte, hey, wir haben halt einfach nur ein Leben hier auf der Erde. Und wäre doch schade, wenn wir das nicht so gestalten könnten, dass wir nicht nur immer auf dem Sprung sind, sondern eben auch wirklich mal das Leben in der vollen Fülle genießen können. Aber ich nehme das ähnlich wahr, dass das in letzter Zeit so ein bisschen ein Trend geworden ist, aber eben aufgrund der Tatsache, dass ich glaube, dass viele Konzerne da entgegenwirken, indem sie nämlich genau das Gegenteil mit ihren Mitarbeitern machen.
Also so ein bisschen Ursache-Wirkungsmäßig.
Richtig, ja. Genau, ja.
Stimmt, also ich meine, in Zeiten, wo es dann viele betrifft, beschäftigen sich auch mehr Leute dann mit so einem Thema, als wenn es irgendwie alle sich relativ ausgeglichen vielleicht fühlen und dann muss man auch nicht sich so sehr in solche Themen einlesen, weil es einfach natürlich kommt.
Ja, und ich glaube, es kommt und steigt auch mit dem Alter so ein bisschen, dass man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt, wie wenn man vielleicht 15, 20 ist und da denkt so, nee, what comes next? Also ich bin noch voller Energie und überhaupt. Und so mit 30 fängt man dann langsam an zu überlegen, wo geht die Reise noch hin?
Wobei also dieses Thema Selbstoptimierung, wobei das sind jetzt andere, ich vermische da jetzt ein bisschen vielleicht die Themen, aber das ist ein ähnlicher Bereich für viele, glaube ich. Das ist ja auch schon bei jüngeren Leuten viel, also Anfang 20 und so, viel vertreten, dass die schauen, okay, wie kann ich die beste Version von mir selbst sein? Wie kann ich am fittesten sein? Wie kann ich irgendwie, diese ganzen Sachen. Aber das kann ja dann manchmal auch in eine andere Richtung gehen und dann ist es wieder was ganz anderes.
Richtig, genau. Und auch so eine Sucht sozusagen. Ich habe auch witzigerweise, also unter Sportlern ist das ja auch extrem, Ich war dieses Jahr auch auf einem Running Camp, also auf einem Camp, wo man eben das nochmal trainiert, wie man richtig auch Marathon laufen kann und so. Mhm. Und da habe ich auch total gemerkt, diese Selbstoptimierung ist teilweise echt ungesund, weil die Selbstfürsorge echt auf der Strecke bleibt. Denn die, ja, dieses gut besser sein als andere und auch die Konkurrenz immer wieder im Blick zu haben, das ist echt so ein Phänomen. Das finde ich manchmal traurig, weil wir eigentlich bei uns anfangen müssen.
Also vergiftet das eine Thema manchmal dann auch das andere wahrscheinlich. Ja. Ne? Wie würdest du denn Selbstfürsorge für dich definieren?
Ja, ich finde, es ist immer super interessant, die Wörter so auseinanderzunehmen. Und wenn man dann so das Selbstfürsorge-Thema, also das Selbst erstmal betrachtet, dann weiß ich aus der Wirtschaftspsychologie, es ist immer das, also Selbst bedeutet ja eigentlich das Zentrum von der Persönlichkeit, ja. Und das hat ganz stark damit zu tun, was für ein Selbstkonzept oder was für eine Selbstidentifikation man hat. Das Selbstkonzept ist dabei eigentlich eher so eine Art Prozess, würde ich beschreiben, weil das verändert sich immer wieder im Laufe des Lebens. Also man kann immer wieder von sich selbst ein anderes Bild haben. Und ja, dieses Identifizieren, das ist einfach so ein innerseelischer Vorgang, der dann am Ende auch so ist, dass man sagt, jo, damit identifiziere ich mich jetzt. Und dieses Selbst hat dann ganz, ganz viel damit zu tun, wie viel Fürsorge wir uns dann auch zuschreiben oder selbst für uns sorgen. Das kommt im Grunde genommen von diesem lateinischen Procurare-Wort. Und das kennen wir vom Procura. Also wenn wir alle selbstständig sind, wahrscheinlich die zuhören, definitiv, dann haben wir sicherlich auch jemand, der Procura für uns hat. Also der quasi im Falle eines Notfalls dafür Sorge trägt, dass das Geschäft weiter am Laufen ist, dass es verwaltet wird, dass es gepflegt wird. Und das heißt aber auch, dass das so ein bisschen auf die Zukunft gerichtet ist, dieses Wort Fürsorge. Und dass es im Grunde genommen auch so ein bisschen einerseits eine Rechtspflicht sein kann, andererseits ist es auch so ein bisschen eine Freiwilligkeit, ne? Und deswegen würde ich Selbstfürsorge immer, ja, mit zwei, drei Worten ist es schwierig zu beschreiben, ne?
Du hast mehr, aber du kannst, wir haben Zeit.
Es ist einfach super, also dadurch, dass es aus zwei Wörtern besteht, ist es einfach im Ganzen sehr schwer zu beschreiben, aber es lässt so ein bisschen erahnen, dass wir, dass es aus uns selbst kommen muss. Mhm. Das, was wir von uns definieren, was unsere Persönlichkeit ausmacht, mit der Freiwilligkeit auf die Zukunft gerichtete Sorgen sozusagen zu vermeiden. Ich hoffe, das war verständlich.
Schön, dass du das Wort Sorgen auch noch so, also ich meine, kann man ja auch wieder Wortspiele draus basteln, ne?
Ja, total.
Aus einem so ein Wort. Ja, aber stimmt. Also wenn man näher drüber nachdenkt, es gibt so viele Worte, die man benutzt im Alltag, die man so gar nicht mal überlegt hat, was das eigentlich heißt. Finde ich immer krass, wenn man dann bei einem Wort mal wirklich sich hinsetzt und mal so komplett auseinandernimmt, was wofür er steht und so. Dann merkt man eigentlich, wie viel man nur so Verknüpfungen zu bestimmten Worten hat und weiß, in welchem Kontext man es benutzt, aber gar nicht so sehr, was da eigentlich hintersteht.
Ja, total.
Das ist schon sehr philosophisch. Direkt mal
wird eine philosophische Folge, das schneide ich an.
Ich merke schon. Warte, ich bin ready. Direkt mal zur ersten wichtigsten Frage wahrscheinlich, die sich die meisten Selbstständigen direkt mal stellen. Und zwar, wo unterscheidet sich die Selbstfürsorge zwischen Arbeitnehmer und Selbstständigen?
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema, denn die Arbeitnehmer per se sind ja mit Selbstfürsorge weniger. Ich würde mal sagen, Arbeitnehmer denken weniger über Selbstfürsorge nach, denn die Arbeitgeber haben ja eine Fürsorgepflicht, ne? Dann sowohl so eine öffentlich-rechtliche Fürsorgepflicht als auch eine privatrechtliche. Das hat jeder Arbeitgeber. Das fängt ja schon damit an, dass man einfach schauen muss, dass Gerätschaften oder Räume oder irgendwie, dass da keine Kabel auf dem Weg liegen, dass der quasi der Arbeitnehmer sich dann nicht daran verletzt und so weiter. Und das sind Dinge, die rein rechtlich gesehen ein Arbeitgeber definitiv erfüllen muss. Und bei den Selbstständigen oder Freelancern ist es im Grunde genommen nichts anderes. Nur gibt es so von dem arbeitsmedizinischen, viele Paragraphen vom Arbeitsschutzgesetz zum Beispiel, die gelten eigentlich in gleicher Form für den Selbstständigen auch. Nur ist die Frage, wie weit hat er da so wirklich die Fürsorge im Blick? Oder ist da einfach irgendwie was so ein bisschen zum Schleifen verurteilt ist, weil man halt möglicherweise nur alleine ist und ein Arbeitgeber immer total groß ist und mindestens 100 Personen oder wie auch immer. Das unterscheidet sich enorm. Also es gibt diese arbeitsmedizinischen Sachen zum Beispiel, dass man einfach schaut, hey, wenn irgendwie, also es kommt halt drauf an, was für eine Selbstständigkeit wir haben, ne? Wenn jetzt, wenn es ein Malerbetrieb ist, ist es ja was vollkommen anderes, wie wenn wir irgendwie im Online-Marketing unterwegs sind. Aber auch hier müssten wir als Selbstständiger, als Freelancer definitiv darauf achten, dass wir eben Sicherheit und Gesundheitsschutz nicht aus dem Blick verlieren und auch gesundheitsschädigende Überanstrengungen da irgendwie ein Thema sein müssten, weil es ist ja immer dieses wundervolle Wort selbst und ständig, gibt es in der Gesellschaft ja zuhaufe und wir dürfen als Freelancer da uns mal zurücknehmen und wirklich mal innehalten und schauen, hey, was sind jetzt hier Dinge, die ich, also sozusagen, wie verarsche ich mich eigentlich tagtäglich selbst? Und das ist ein wichtiges, wichtiges Thema meines Erachtens.
Man muss ja auch sagen, viele Sachen, an die man gar nicht denkt. Also als Arbeitgeber muss man ja so eine, wie heißt das, Arbeitsplatz, es gibt so eine Grundverordnung, genau, oder so. Auf welcher Höhe dürfen Monitore stehen, wie muss, richtig, der Schreibtisch eingestellt, genau, sein. Das beschäftigt man sich, damit beschäftigt man sich als Selbstständiger eher nicht. Da hat man seinen Schreibtisch dann, seinen Monitor und wenn man Glück hat, hat man so einen ergonomisch geformten Stuhl. Aber
oder einen höhenverstellbaren Schreibtisch, wie ich.
Ja, so ein, hast du so ein, ist das ein Stehschreibtisch?
Im Stehen?
Ja.
Ja, das brauche ich auch, glaube ich.
Ich wollte es so ein bisschen direkt amerikanischen Style machen, so mit dem
Laufband. Ja, das drunter ist nämlich auch bei mir, ja, so, wenn ich mir sowas hole, dann will ich auch ein Laufband darunter haben, weil dann habe ich das auch gleich, okay, noch cool abgehakt. Das ist irgendwie dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber da kann man ja viel machen dann, aber das vergisst man halt in dem Moment komplett.
Ich habe mich zuletzt nämlich auch mal mit dieser Verordnung auseinandergesetzt und was ich nicht am coolsten fand, ist, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass der Blick, also der Schreibtisch, darf nicht mehr als 90 Grad vom nächsten Fenster weggeneigt sein. Also ja, man darf, okay, zum Beispiel nicht mit dem Rücken zum nächsten Fenster, ja, sitzen als Angestellter. Das fand ich total faszinierend. Hab's ausprobiert. Also ich merke das auch, wenn ich das zu Hause halt irgendwie, wenn ich zu Hause sitze. Ich habe rechts von mir das Fenster tatsächlich. Hilft total viel. Ist immer super. Mhm. Fühlt man sich nicht mehr so eingeschlossen in so vier Wände.
Und auch die Lichteinstrahlung ist immer ganz, ganz wichtig, ne? Also wie ist die Lichteinstrahlung am Bildschirm? Also wenn das zum Beispiel blendet, also wie können wir unsere Augen schützen, wie können wir unseren Rücken schützen? All diese Sachen, ja.
Ach, so Dinge, mit denen man sich mal befassen müsste, weil es dann ja eigentlich die Arbeitgeber für einen tun müssen. Mhm. Die machen das sicherlich auch nicht immer aus totaler Fürsorglichkeit, sondern einfach, weil es eben gesetzlich vorgegeben ist, dann zum Glück, muss man ja sagen. Und das fällt ja dann, gibt es überhaupt gesetzliche Vorgaben für einen Selbstständigen, wo er dann, ich meine, die Frage ist auch, wer soll das dann kontrollieren, aber dass man irgendwie sagt, du musst als Selbstständiger einen Schreibtisch haben, der auf dieser Höhe eingestellt ist, ansonsten ist das nicht erlaubt.
Nö, also so meint, ich bin natürlich kein Anwalt, kein Rechtsexperte, das muss ich dazu sagen. Aber dieselben Rechte, die gesetzlich vorgeschrieben sind in Bezug auf den Arbeitgeber, gelten für Selbstständige genauso, weil das ist ja dann der Arbeitgeber. Und im Grunde genommen, wenn ich selbstständig bin und dann auch irgendwann Mitarbeiter habe, bin ich spätestens dann Arbeitgeber. Und auch dann, ja, muss ich für Sicherheit und Gesundheit nicht nur für mich selbst, sondern eben auch für meine Mitarbeiter sorgen. Und von daher ist das damit eingeschlossen.
Okay, das ist natürlich klar, ne? Wenn du dann Leute da hast, dass es dann auch gilt, logisch. Es ist halt so ein bisschen, dass man sich selbst dass man die Verantwortung gegenüber sich selbst hat. Das ist dann immer für viele eine ganz andere Sache. Die kümmern sich um andere total gut und merken dann bei sich selber, hören sie dann auf.
Ja, richtig, richtig, genau.
Ein witziges Phänomen.
Also, es ist echt total krass. Also, so Selbstfürsorge fängt eigentlich immer bei uns selbst an. Mhm. Und im Grunde genommen eigentlich auch mit dieser Selbstliebe, würde ich mal halt so unterschreiben. und auch diese, naja, diese Achtung vor sich selbst, diese Annahme, dass man sagt, hey, und ich wende mich mir jetzt zu, ich habe Vertrauen in mich und ich glaube daran, dass ich den Kunden A oder B an Land ziehen kann und denke jetzt nicht im Mangel im Sinne von, ich schaue mir ja gleich mal bei Instagram und Facebook die ganzen Konkurrenten an und dann gucke ich mal, wie machen die das und dann lebe ich in dieser ständigen Angst, anstatt einfach mal in Fülle dem Kunden entgegenzutreten und zu sagen, hey, hier bin ich, das biete ich dir an zu dem und dem Preis, weil das ist sozusagen ein Ausgleich, den wir hier schaffen. Du gibst mir Geld, ich gebe dir meine Dienstleistung zum Beispiel. Das führt dann zu einem ganz anderen Selbstbild, zu einem anderen Selbstkonzept am Ende und würde ich auch sagen, ein wertvolles und zufriedeneres Leben dann, ja.
Du hast es gerade schon irgendwie so ein bisschen angeschnitten. Wo beginnt denn dann die Selbstfürsorge für dich?
Ja, genau. Das ist so ein bisschen das, was, was ich damit sagen wollte. Es beginnt letztlich bei jedem selbst. Also wirklich, sorry, wenn ich das immer wieder sage. Ich hatte ja vorhin gesagt, so das Selbst ist ja so das Zentrum eigentlich der Persönlichkeit. Und denke, dass sich viele, viele Menschen da draußen weniger darüber einen Kopf machen, was macht mich als Persönlichkeit auch aus und wie liebe ich mich am Ende auch selbst? Denn ich glaube, wenn ich nicht die Selbstliebe für mich empfinde, kann ich auch nicht die Liebe an meine Kunden weitergeben, an meine Dienstleister, was auch immer. Diese wirkliche respektvolle Liebe und nicht nur dieses vorgetäuschte, ich lächle mal in den Spiegel und sage mir, ach, ich bin ja genug und alles passt schon. Da dürfen wir uns, und das ist halt so schön in der Selbstständigkeit oder an dem Freelancertum, wir haben die Freiheit, uns die Zeit selbst einzuteilen. Natürlich müssen wir uns an Kunden oder so richten, aber wir haben die Zeit die freie Zeiteinteilung. Genauso haben wir aber auch die Einteilung dessen, was wir für den Tag auch machen wollen. Also da hast du vorhin schon angesprochen, Lukas, glaube ich, das mit der Meditation zum Beispiel, das kann natürlich auch zu mehr Selbstliebe führen. Wichtig ist aber, immer müssten wir unseren Körper und müssen wir uns selbst mit dieser Selbstliebe auch so ein bisschen verarschen. Weil wenn wir das mal so aus der Biologie oder aus diesem Chemischen betrachten, ist es im Grunde immer so, dass wenn wir beispielsweise verliebt wären, dann sieht man einen äußeren Reiz, dann hat man eine Sinneswahrnehmung, dann hat man eine Reaktion im Gehirn, aber auch so eine hormonelle Reaktion, also irgendwas wird ausgeschüttet an Hormonen, ob das jetzt Dopamin ist, Serotonin oder was auch immer. Mhm. Und dann kommt so eine Körperreaktion, also nachdem das Gehirn sozusagen das verarbeitet hat und irgendwas ausgeschüttet wurde, macht der Körper irgendwas und dann realisieren wir und dann verlieben wir uns. Also zum Beispiel, wenn ich eben mit jemandem flirte, dann nimmt es mein Gehirn wahr, da wird was ausgeschüttet an richtig genialen Hormonen und dann
ist das der Fachausdruck dafür?
Wie bitte?
Ist das der Fachausdruck dafür? Richtig geniale Hormone?
Ja, also so finde ich das zumindest. Also das ist dieses Adrenalin halt, ja, ne? Ja. Also das, was den Blutzuckerspiegel und den Herzschlag steigen lässt, mhm. Dann führt es dazu, das ist halt dann die Körperreaktion. Und dann realisieren wir vielleicht im Gehirn, aber vielleicht auch erst 3 Wochen später, ups, vielleicht haben wir uns da gerade verliebt. Und dann führt es dann letztlich auch zu dieser Liebe zu der anderen Person. Und im Grunde ist genau das, was wir für die Selbstfürsorge auch betreiben müssten, indem wir uns selbst sozusagen so einen äußeren Reiz schaffen. Das kann dann ein Zettel sein, den ich mir nicht nur halbherzig, sondern wirklich ernst gemeint an den Spiegel hänge und sage, hey, ich bin genug und ich erschaffe mir das Leben, was ich leben möchte, weil ich bin ja selbstständig und nicht aus einem guten Grund bin ich selbstständig geworden. Und ja, auch so ein bisschen Körperwahrnehmung, ne? Also klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber sich einfach mal auf die Schulter zu klopfen oder über die Wange zu streicheln und zu sagen, hey, das hast du mal echt gut gemacht, voll cool. Das sind Dinge, die kommen auch im Gehirn an und führen zu mehr Selbstliebe.
Ist es für dich eine sehr psychische Sache, weniger eine physische, wo man jetzt, also ich hätte jetzt zumindest, als du uns das Thema geschrieben hast, direkt an sportlichen Ausgleich und solche Sachen gedacht, weißt du? Ist es für dich einfach eine sehr psychische Sache oder würdest du sagen, das ist der Mix?
Also ich würde sagen, es ist definitiv der Mix. Nichtsdestotrotz weiß ich eben, dass diese, also für mich bedeutet Fürsorge ganz stark, ist eben ganz stark verbunden mit dem Thema Liebe. Und Fürsorge heißt natürlich, dass wir uns auch sportlich betätigen dürfen, wenn wir den Ausgleich dafür brauchen. Aber letztlich, und das empfinde ich eben auch schwierig bei dieser Szene von wegen, du musst morgens eine Morgenroutine machen und eine Meditation machen und bla bla. Jeder ist anders konstituiert von seiner Persönlichkeit, von seinem Selbst. Mhm. Und warum dürfen wir keinen Katalog entwickeln? Katalog, wo wir uns sagen, hey, heute mache ich dies, heute mache ich das und morgen mache ich das, weil ich fühle mich danach. Es muss nicht immer diese Kontinuität sein, sondern einfach dieses auf sich selbst hören und auch nach getaner Arbeit dann die Fürsorge zu haben und zu sagen, nee, also ich gönne mir das jetzt auch mal, mich mit einem Kumpel oder mit einer Freundin zu einem Cocktail oder Bier zu treffen. Das bedeutet für mich natürlich auch Selbstfürsorge. Einfach ein gesundes, eine gesunde Balance, ein gesunder Ausgleich zu finden. Und eben auch sich selbst immer wieder gut genug zu sein und diese Selbstliebe zu betreiben.
Ich könnte mir vorstellen, warum es vielen Selbstständigen schwerfallen könnte, das Thema. Weil man sehr eingetrichtert bekommt oder zumindest ist es ziemlich verbreitet, dass Selbstständigkeit ja sehr dieses... Boah, schaff dir ein dickes Fell an und pass auf, dass du, also dieses ganze Hassel und Mach und Work Hard Ding, das ist ja, also da bleibt nicht mehr so viel Raum für solche Dinge, glaube ich. Zumindest erstmal augenscheinlich und ich denke mal, das widerstrebt oder ist für viele dann ein Widerspruch zu dem, was sie unter Selbstständigkeit erstmal verstehen.
Ja, total. Ja. Und da bin ich auch schon bei den Glaubenssätzen, denn wenn man, aber es ist halt so typisch psychologenmäßig,
ja.
Da bin ich schon bei den Glaubenssätzen. Was glauben wir, was andere uns sagen? Also wenn beispielsweise, als ich gesagt habe, hey, ich bin jetzt dann auch mal selbstständig und habe nach 6 Jahren Wirtschaft keine Lust mehr auf Angestelltenverhältnis, da war ich sicherlich von meinen Verwandten bin ich schräg angeguckt worden, inklusive der Freunde, die gesagt haben, bist du verrückt, du hast einen festen Arbeitsvertrag und ich hatte auch noch einen unbefristeten Vertrag. Ja, aber es ist trotzdem etwas gewesen, wo ich schon immer danach gestrebt habe und gesagt habe, hey, und ich mache das trotzdem. Und da war für mich keine Frage, nehme ich den Glaubenssatz an, bist du verrückt und ein Angestelltenverhältnis ist immer besser als ein die Selbstständigkeit. Mhm. Oh Gott, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. genau, also diese Glaubenssätze finde ich super spannend, denn die haben wir schon ganz früh eingetrichtert bekommen, wie du auch schon gesagt hast, ne? Also in der Schule allein schon. Unser ganzes Schulsystem ist darauf ausgerichtet, wenn ich brav und fleißig bin, wenn ich mehr schaffe, dann kriege ich auch die bessere Note und wenn ich mich nur anstrenge. Wir vergessen oft, dass wenn wir mit der richtigen inneren Haltung etwas ja, einer Situation konfrontiert sind beispielsweise, dass wir mit einer besseren inneren Haltung möglicherweise mehr bewirken können als dieses schaffe, schaffe Häusle bauen, was die Schwaben dann immer dazu sagen.
Ja.
Und das finde ich halt fatal, denn ich glaube, da könnten wir viel mehr bewirken, wenn wir sagen, hey, ich bin Schöpfer meiner eigenen Emotionen, ich bin dafür verantwortlich, wenn ich blöd gelaunt zu einem Geschäftsmeeting komme, weil, keine Ahnung, irgendwas mich halt eben beeinflusst hat. Diese Selbstverantwortlichkeit finde ich auch nochmal einen sehr, sehr wichtigen Aspekt der Fürsorge.
Ja, du sagtest ja auch dieses Vergleichen, ne? Also dass man sich mit anderen Freelancern vergleicht und schaut, was machen die gut, was mache ich schlecht. Das ist ja was ich nicht zum ersten Mal höre. Das schreiben Leute in Facebook-Gruppen häufiger mal, dass sie sagen so, ich bin mir unsicher, ob ich das überhaupt, also ob ich überhaupt gut genug bin für den Markt, weil es so viele andere talentierte Designer, Texter, was auch immer gibt. Und da ist natürlich dann eigentlich ein uraltes Problem, wo du wahrscheinlich auch Ewigkeiten drüber reden könntest. Dieses, dass man sich halt vergleicht, das ist ja, gibt's im Privaten und wird natürlich dann auch schön ins Berufliche übernommen.
Ja, total. Das ist genauso dasselbe Prinzip wie bei Stereotyping, also bei dieser Geschichte, was schreiben wir Leuten zu, wenn wir sie das erste Mal sehen. Das ist etwas, das passiert binnen Sekunden in unserem Gehirn, das können wir überhaupt nicht verhindern. Das ist das Erste. Also die Selbstverurteilung am Ende, dass man nicht gut genug ist oder dass man nicht so gut ist wie jemand anderes, ist eigentlich total, in Anführungsstrichen, dämlich, weil man sollte verstehen lernen und akzeptieren lernen, es ist völlig normal, dass wir das erstmal tun. Die Frage ist, wie gehe ich nur damit um? Ich sehe das und ich merke und das produziert in mir Emotionen wie Neid oder Eifersucht oder irgendwie auch so ein Mann, ich kann es doch besser als die, warum ist die erfolgreicher oder wie auch immer. Da ist dann die Frage für mich, was mache ich mit dieser Emotion? Und dann persönlich arbeite ich mit der Emotion und denke mir, ah, okay, interessant. Also ich entnehme diese Emotion wahr, durchlebe sie auch, weil es ist wichtig, sie zu durchleben und nicht nur runterzuschlucken. Und dann am Ende eben sich die Frage zu stellen, mit der Vogelperspektive, okay, und wo muss ich jetzt selbst verantwortlich sein und wo muss ich jetzt die Fürsorge betreiben für mich selbst, dass ich am Ende auch zu dem komme, was ich mir an Zielen gesetzt habe? Oder ist es gerade mein Denken, mein Handeln, mein Fühlen, ist es gerade komplett konträr zu dem, was ich eigentlich will?
Also es geht weniger darum, diese Gedanken zu blockieren und mehr darum, wie man damit umgeht.
Ja, definitiv.
Okay.
Definitiv. Also die Akzeptanz kommt immer vor dem Loslassen.
Mhm.
Denn wenn wir was loslassen wollen, also Eifersucht oder ja, mit dem Vergleichen, ne, dann müssen wir uns erstmal anschauen, meines Erachtens, und akzeptieren lernen, um dann am Ende etwas loslassen zu können und zu sagen, ja, dann ist es eben so. Ich bin aber jetzt selbst verantwortlich und ich betreibe hier an der Stelle Selbstfürsorge und begebe mich zum Beispiel ganz offensichtlich jetzt raus aus Social Media, gehe mal in die Natur, rieche mal, wie Nadelbäume riechen und gehe mal mit meinen Fingern einmal übers Gras und merke, was ist eigentlich mein Ursprung, wo komme ich her und wofür bin ich auf diese Welt gekommen, um sich dann am Ende auch diesen Problemen nicht zu sehr zu widmen und sich und diesen Problemen auch oder diesen Denkmechanismen auch nicht zu viel Raum zu geben.
Jetzt gehen wir schon sehr in die Praxis.
Ja, das stimmt.
Da würde ich auch dann direkt diese geschickte Überleitung für nutzen, um dich zu fragen, wie man eigentlich mehr Selbstfürsorge in seinen Alltag kriegt, weil das war jetzt alles sehr theoretisch. Wie, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ertappt, ich vernachlässige das Thema total. Wie bekomme ich das in meinen Alltag integriert, ohne dass ich da jetzt den Überaufwand betreiben muss vielleicht?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns selbst nochmal in Erinnerung rufen dürfen, dass jeder ein sogenanntes Wahrnehmungsset hat, also dieses Set an, also sozusagen wie so ein Kartenset an bestimmten Erfahrungen. Und jeder im Leben hat eben verschiedene Erfahrungen gemacht. Das ist total in Ordnung. Das dürfen wir akzeptieren und dann können wir auch damit arbeiten. Genauso wie ich aus dem, also ein Konglomerat von all meinen Erfahrungen bin, kann ich mir dann, also aufgrund dieser Tatsache, kann ich dann feststellen, wo sind denn meine Talente, wo sind denn meine vielleicht auch in Anführungsstrichen blinden Flecken und wo muss ich dann auch mehr Selbstfürsorge betreiben. Praktisch kann das heißen, dass ich dann mir zum Beispiel eine Liste mache, mir immer wieder mich immer wieder frage, auch so eine kleine Retroperspektive zu haben. Was habe ich bisher in meinem Leben geschafft? Durch mein Zutun, durch mein Talent, auch vielleicht durch meinen Aktivismus. Und wie fühle ich mich im Nachhinein damit? Und aus dieser Liste von der Retroperspektive oder also von diesem, was bereits vergangen ist, kann ich auch ganz klar arbeiten, was in die Zukunft geht. Also im Sinne von, welche Stärken kann ich aktiv nutzen und welche vielleicht auch Mechanismen, um mich selbst zu schützen, kann ich nutzen, um meinen Zielen näher zu kommen. Aber auch die Frage, wie viel Fürsorge bin ich mir bereit zu geben? Das ist eigentlich die essentiellste Frage, denn viele Leute würden das vielleicht mit 10% beantworten. Da ist immer die Frage, hey, wenn doch das selbst ein Zentrum der Persönlichkeit ist, warum schreibst du da 10% hin? Ja? Das ist doch total absurd oder irgendwie ein bisschen ambivalent. Ja, und was heißt es dann auch für mich, ne? 100% Liebe mir gegenüber geben und dann eben auch in dieses Annehmen kommen. Also auch wenn ein Kunde mir sagt, hey, das hast du jetzt richtig gut gemacht, auch das Lernen anzunehmen, weil das ist auch Selbstfürsorge, dass man am Ende auch sagt, hey, wow, cool, ja, ich klopfe mir auf die Schulter, ich habe das wirklich gut gemacht.
Also ja. Sich mehr auch belohnen dafür, wenn man Dinge richtig macht. Hast du da konkret noch so, also du sagst schon, dieses irgendwie in den Wald gehen und sich einfach mal so da die auszunehmen, gut, das hat jetzt jeder anders, was ihm da hilft oder so. Aber jetzt so ganz konkret, gibt es Sachen, die du empfehlen würdest, Meditation oder Sachen, einfach praktische Dinge, die man so jetzt ausüben kann?
Ja, also praktisch ist ja zum einen eben Meditation, zum anderen ist es bei mir auch stark in das Körperliche reingehen, denn bei mir war es früher oft so, ich habe mich wie gelähmt gefühlt, das heißt so emotionsgelähmt sozusagen, weil ich eben in diesem Hustle-Modus war und habe dann gemerkt, oh, gerade bei der Selbstertüchtigung sozusagen, so nennt man das, kann man ja trotzdem sich selbst auf einmal wieder spüren. Und das ist auch eine Form von Fürsorge. Und das ist bei mir zum Beispiel in Form des Tanzens. Und das heißt dann, ich schwack dann auch mal 3 Minuten einfach mal rum, um vielleicht der Wut, die ich in mir habe, einfach Raum zu geben. Oder ich darf dann mich auch mal bewusst zurückziehen und wenn ich traurig bin über etwas, dann auch mal versuchen, mir Mechanismen zu erschaffen, dass ich vielleicht auch mal darüber heule. Mir hilft es immer, weil ich ein Mensch bin, der wie sagt man, assoziativ und dissoziativ, ich verwechsel das immer. Naja, jedenfalls bin ich ein Mensch, der immer eher in der Vogelperspektive das Ganze betrachtet. Und zum Beispiel, ich träume nie so, dass ich mich aus mir selber die Perspektive sehe, sondern immer, ich sehe mich als Person dort. Und dadurch, dass ich eben ganz lange Emotionen von mir abgetrennt gesehen habe. Und das hat mir zum Beispiel geholfen, zu sehen, wie träume ich denn? Oder wie kann ich dann zum Beispiel bei Filmen war es dann so, wenn ich Filme geschaut habe, die mich bewusst dazu gebracht haben, dass ich auch mal Traurigkeit loslassen kann oder auch mal fühlen kann, dann fand ich das total geil, weil das einfach ein Tool war für mich, um zu sagen, hey geil, ich darf endlich mal wieder heulen. klingt ein bisschen blöd, aber ich finde, das darf auch etwas sein. Und wichtig, wichtig, wichtig ist, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Das heißt nicht, dass Meditation das Allumfassendste ist. Das heißt nicht, dass Tanzen das Allumfassendste ist. Wahrscheinlich werden Zuschauer denken, oh mein Gott, was ist das für eine Tante? Damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
Sehr individuell ne?
Ja, es ist total individuell und jeder darf sich einfach selbst den Katalog stricken und niemals denken, dass nur eine Sache dabei hilft. Und vielleicht im Laufe des Lebens lernt man einfach neue Techniken für sich kennen, wie man mit den Emotionen umgehen kann. Das Wichtigste meines Erachtens ist einfach nur diese Akzeptanz gegenüber unseren Emotionen, dass wir die Fürsorge auch wirklich betreiben können. Weil wir können nie etwas loslassen, wenn wir nicht die entsprechende Akzeptanz und Liebe dafür empfinden.
Das ist so ein Thema, ich denke schon. Das ist aber so ein Thema, glaube ich, wo man als Hörer auch vor allem, das muss man sacken lassen erstmal. Ne? Da musst du so ein bisschen drüber nachdenken, weil vieles klingt erstmal sehr abstrakt, finde ich. Was nicht schlecht ist, und ich glaube, man kann es gar nicht, also man ist irgendwie notgedrungen, wenn man so einen Podcast macht, der jetzt so konkrete Tipps irgendwie rausgibt, immer in diesem Modus, okay, aber was kann man denn jetzt genau exakt machen? Was kann jetzt der Hörer machen, wenn er oder sie jetzt irgendwas ändern möchte oder diesbezüglich weiterkommen möchte? Und dann will man natürlich irgendwie immer so eine konkrete, okay, du gehst jetzt raus und gehst dahin und dann sprichst du mit diesen Leuten und dann hast du das erreicht. Aber das ist wahrscheinlich einfach in diesem Fall, weil es ein so individuelles Thema ist, wo man jetzt, wenn man die Person kennen würde, wahrscheinlich einen Vorschlag machen könnte, aber das ist ja halt in diesem Fall überhaupt nicht möglich. Insofern ist es wahrscheinlich so, dass es so abstrakt sein muss. Also anders wird es wahrscheinlich nicht gehen.
Ja, richtig. Also zumindest ist es bei mir so. Mein Gehirn funktioniert sehr gut damit. Ich muss erstmal verstehen lernen, um dann überhaupt in die Umsetzung zu kommen.
Ja.
Und da hilft mir zum Beispiel einfach so, da gibt es zum Beispiel dieses Emotionsrad von Plutschek, das ist super alt, ist jetzt auch nicht mehr das Aktuellste, aber da gibt es verschiedene Formen von Emotionen, wo ich mir zum Beispiel immer wieder die Frage stelle, okay, wenn ich jetzt in der und der Situation bin und so denke, in welcher Emotion bin ich hier gerade eigentlich?
So, manchmal einfach, kann man das nicht zuordnen, meinst du? So, dass, wenn man irgendwie sich... was ist das jetzt hier eigentlich gerade? Bin ich jetzt irgendwie wütend oder was ist los? Oder ist das dann so sehr unterteilt?
Ja, da gibt es dann, was weiß ich, Freude, Ekstase, ja. Genauso aber auch Ekel oder Akzeptanz, Panik, Angst. Ist ja auch nochmal eine Unterscheidung. Ne? Panik ist ja so richtig, mein Gott. Und Angst ist einfach nur ein bisschen abgeschwächter.
Ja.
Das hilft, um das mal einzuteilen.
Ja.
Aber eben auch ganz, ganz oft, mein Partner hilft mir zum Beispiel, wenn ich in diesen Emotionen gefangen bin. Und dann, ich weiß noch, wie gestern, wo ich abends, also ich bin auch eigentlich ein Mensch, der sehr gerne abends arbeitet. Aber wenn ich dann um 10 Uhr mit, in Anführungsstrichen, so einer Fresse, weil die Bahn mal wieder Verspätung hatte und ich 2 Stunden zu spät an meinen Arbeitsplatz gekommen bin, also zu Hause, ich dann noch anfangen wollte, eine Präsentation vorzubereiten und er mich zur Seite nimmt und einfach sagt, hey Jasmin, kurze Frage, wie steht's um deinen Akku gerade? Und ich musste dann einfach so lachen, weil ich denke, ja, und genau das bedeutet Selbstfürsorge, sich auch immer wieder zu fragen, wo bin ich gerade mit meiner Energie auf wie viel Prozent? Wie viel kann ich hier wirklich noch leisten und sich nicht immer wieder selbst zu verarschen?
Und nicht mit der Bahn fahren, nein.
Das war eigentlich die Hauptmessage dieser Folge. Nicht mit der Bahn fahren. Nein,
fahr mehr Bahn. Sehr gut für die Umwelt.
Also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also vor allem, wenn man selbst reflektiert, merkt man vor allem oft für die Leute, die sich da so ziemlich im Reinen sind oder die es zumindest gut hinbekommen, was man da eigentlich alles schon macht. Das habe ich jetzt gerade mal so ein bisschen reflektiert nebenbei.
Schön, also, du warst sehr ruhig. Wendet er es jetzt schon an, oder?
Ich habe meditiert nebenbei. Ich habe mich quasi hypnotisch von den Bauarbeitern vor meinem Fenster mit der Schaufel quasi einmal einschläfern lassen und dann mal ein bisschen drüber nachgedacht. Nein, also fairerweise, ich bin ja so jemand, der typisch sehr viel arbeitet, also das auch wirklich gerne macht. Also ich merke dann irgendwann, klar, irgendwann hat so die Energie so ein bisschen auf, aber so die Sachen eben wie keine Ahnung, sich abends Zeit zu nehmen für Freunde und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die habe ich schon immer so gemacht und sind aber also faszinierenderweise genau jetzt passend und erklären so ein bisschen, warum man das dann durchhält. Mhm. Also ich bin so ziemlich der Erste, der sagt, ja, was, Bier, wo? spannend mal zu hören, was die professionelle Meinung davon sagt. So.
Aber umso schöner, dass du jetzt dadurch festgestellt hast, dass du schon ziemlich viel Selbstfürsorge betreibst, das ist doch super.
Ja, total, nee, also ich freue mich auch total, dass das, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, es war sicherlich irgendwie eine Reaktion, aus so eine Art Selbstbelohnung für die viele Arbeit oder so, die ich dann, also, und das hat dann automatisch natürlich das ergeben. Aber spannend, also das ist, glaube ich, für beide Zielgruppen, also beide Hörergruppen spannend, für die, die es noch nicht so ganz hinkriegen und sich dann abends immer noch denken, boah, ich habe keinen Bock mehr, und für die, die quasi sagen, sie kriegen schon gut hin, einfach mal zur Reflexion, was sie da schon machen. Mhm. Dementsprechend, Jasmin, kommen wir zu der spannenden Frage, die oft durch erstmal Schweigen beantwortet wird. Und zwar, was ist dein einer Tipp an die Zuhörer, an die Freelancer, den du mitgeben würdest?
Der eine Tipp zum Thema Selbstfürsorge?
Der eine allgemeine Tipp.
Ach, ein allgemeiner Tipp.
Also, da kann auch zu deinem Thema passen, wie du magst. Mhm. Aber es muss quasi der eine bombastische Tipp sein.
Für Freelancer. Ich meine, man kann, danke. Ich würde einem, weiß ich nicht, ich würde jemand, der jetzt irgendwie vor einer Lebenskrise steht, einen anderen Tipp geben als jetzt einem Freelancer.
Richtig.
Nee, immer derselbe. Das genau.
Der muss für alle passen.
Der muss für alle
passen. Nein, Quatsch. Also nur für Freelancer der ultimative Tipp, wenn du dein ganzes Wissen jetzt auf einen Tipp beschränken müsstest.
Das
kein Druck und so.
Aber ja, okay.
So böse haben wir sie noch nie gestellt.
Dann würde ich tatsächlich sagen, Selbstreflexion und Dankbarkeit ist der Schlüssel für mehr Erfolg. Das ist so mein Tipp oder das, was ich selbst im Leben schon wahrgenommen habe. Und wie gesagt, ich bin ja auch nur ein Konglomerat aus meinen Erfahrungen.
Ja.
Und jeder andere ist es auch. Aber das ist, glaube ich, etwas, wenn wir mehr in die Reflexion gehen, lernen wir immer mehr uns selbst kennen, wissen wir, was das Zentrum unserer Persönlichkeit ist am Ende. Und das in Kombination mit Dankbarkeit fürs Leben, fürs Dasein, das ist für mich der Schlüssel für ein tolles, erfolgreiches Leben und am Ende auch ein erfolgreiches Business.
Ich glaube, auch Selbstreflexion kann man nicht genug machen, oder? Also ich finde, so viele Leute, also viele betreiben das fast gar nicht, hat man das Gefühl. Auch wenn man natürlich, also klar, du weißt es immer nicht, was dann abgeht, wenn die Person jetzt nicht in Gesellschaft ist und so. Aber man hat manchmal das Gefühl, es gibt Leute, die laufen durchs Leben und die machen einfach, aber überlegen, halten nicht mal inne und überlegen mal, okay, ist das jetzt eigentlich so gut, was ich mache? Ist das, was ich machen will? Ist das auch für andere um mich herum okay? Und wo stehe ich eigentlich so? Und das finde ich, das ist so die underrated Drug vielleicht.
Und das ja. So und für mich bedeutet auch Reflexion, für mich bedeutet nur Reflexion auch ganz stark, sich damit zu beschäftigen, was ist mein Warum im Leben? Warum mache ich das hier eigentlich gerade?
Ja.
Also warum bin ich dann selbstständig? Was mache ich denn hier? Mhm. Also bringt mich das zu mehr Zufriedenheit im Leben. Und wenn das ganz klar Nein ist, dann die Frage, wie kann ich das ändern? Beispiel für mich war ethisch immer außer Frage, dass ich nie irgendwelche Sachen vertreibe, was mit Tabak zu tun hat.
Mhm.
Weil ich davon irgendwie nicht so viel halte und mein Vater da auch Kettenraucher war und so.
Ja.
Das ist etwas, wenn ich dann in der Situation gewesen wäre und ich für irgendeinen Tabakkonzern gearbeitet hätte, dann hätte ich das konsequenterweise auch beendet, weil ich für mich einfach die Frage, also durch die Reflexion festgestellt habe, oh, dafür bin ich jetzt hier nicht auf der Welt, um 10 Jahre meines Lebens für diesen Konzern zu arbeiten oder diese Sachen zu vertreiben oder so.
Ist auch ein spannendes Thema. Haben wir tatsächlich schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht.
Ja.
Ethische Aspekte bei der Kundenwahl.
Ja, habe ich
hast du gehört?
Gesehen.
Ja. Ah, okay.
Ja.
Ja, genau, da haben wir schon ausführlich auch in der Gruppe mal drüber diskutiert. Es gab Leute, die haben gesagt, ach nö, Business ist Business und so. Ja, muss man akzeptieren natürlich. Für mich wäre es auch so ein No-Go. Also wenn ich was nicht vertreten kann, dann habe ich auch keine Lust für die zu arbeiten. Warum bin ich dann Freelancer geworden? Dann kann ich mich auch irgendwo anders hinsetzen, wo ich dann keine Wahl habe, entweder mache ich es oder ich werde gefeuert sozusagen. Da muss ich nicht Freelancer für sein, wo ich mir dann schon die Kunden aussuchen kann, zumindest in der Theorie.
Ja.
Ja. Da können wir jetzt auch nochmal wieder ins Tausendste kommen zu dem Thema, aber ich glaube, wir runden das einfach damit ab. Ich finde den Tipp sehr gut und reflektieren kann man sowieso nie genug, auch persönlich oder beruflich oder was auch immer. Gut, Jasmin, vielen Dank, dass du hier warst. Wo finden unsere Hörer denn dich? Du hast schon so ein paar Links rübergeschickt. Was haben wir alles in den Shownotes verlinkt von dir?
Genau, zum einen ist es meine Homepage, jasminmedner.de. Das ist mein Vor- und Zuname. Mhm. Und dann findet ihr mich auch noch auf Facebook und auf Instagram. Und da bin ich die Soul Dance Jasmin, weil ich glaube, dass also mein Motto ist immer, learn to speak the language of your soul, also lerne die Sprache deiner Seele zu sprechen, was am Ende ganz, ganz viel mit Selbstfürsorge natürlich auch zu tun hat. Mhm. Und deswegen der Name Soul Dance Jasmin und Jasmin mit J und nicht mit Y. Genau. Mhm.
Und du bietest Coachings an. Was machst du genau?
Genau, also ich biete Coachings an, also sowohl Live- als auch Karriere-Coachings. Ich habe jahrelang in der Personalentwicklung von Konzernen gearbeitet und habe durch meine Ausbildung schon Coaching-Erfahrungen gesammelt, auch im Beruf bereits. Und das führt dazu, dass ich eben beides anbiete, sowohl Live-Coaching, also was das Leben per se, Privatleben auch betrifft, genauso aber auch, was in Richtung Karrierecoaching geht. Was könnte der nächste Schritt sein? Und ja, wie kann ich mich positionieren, dass ich zu dem komme, was ich mir als Ziel auch vornehme? Mhm. So, das sind die beiden Elemente, die ich im Coaching anbiete, aber dann eben auch so Firmen-Events beziehungsweise auch so Mindful-Leadership-Seminare oder eben das, was ich zu Anfang auch schon angesprochen habe, Resilienz, Achtsamkeit, Dankbarkeit. Ich glaube, das ist ein Thema, das viel, viel mehr in unseren Konzernen und Unternehmen, gerade in Deutschland, Raum einnehmen sollte und darf. Und deswegen mache ich das. Und am Ende eben für Privatpersonen, für private weibliche Personen, dann auch noch die Retreats zum Thema Weiblichkeit und sexuelle Befreiung sozusagen. Ja.
Du hast auch noch eine Facebook-Gruppe verlinkt. Was ist das?
Das ist die Tanz dich frei Facebook-Gruppe. Mhm. Genau, und dort tauschen wir uns aus im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ich mache aber auch manchmal so ein paar Videos zum Thema, was für Tänze sozusagen als Anregung dienen können, um die oder die Emotionen vielleicht auch mal rauszulassen. Das heißt, genau.
Das hat also diesen Fokus auf das Tanzen dann, wenn das so ein Ventil für Leute ist.
Richtig, genau. Mhm. Das hat so einen Fokus auf das Tanzen, genau.
Okay, ja. Dann sind wir, glaube ich, durch die Shownotes durch. Von uns gibt es auch noch ein paar Links, wie immer. Die Facebook-Gruppe, bist du eigentlich in der Facebook-Gruppe, Jasmin?
Nee, da komme ich gleich mal rein.
Eieiei. Das müssen wir gleich schnell ändern, genau. Da sind inzwischen über 4000 Freelancer drin, aus den verschiedensten Branchen, Austausch, Kooperation. Das heißt, wenn ihr da auch euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, gerne auf den Link in den Shownotes klicken. Da könnt ihr eure Anliegen zum Thema Selbstständigkeit posten. Und wenn Jasmin auch beitritt, könnt ihr dann auch dort direkt vielleicht eine Frage stellen oder sie kontaktieren. Und sonst haben wir noch einen Slack-Workspace. Der Link ist auch in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen auf iTunes. Da könnt ihr uns eine ehrliche Meinung schreiben, wie ihr unseren Podcast findet, was wir vielleicht auch ändern sollen, über welches Thema wir unbedingt mal reden sollen oder wen wir mal einladen sollen. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.